Geld macht sinnlich. Macht auch. Welche gesteigerte Sinnlichkeit entsteht, wenn Geld und Macht zusammenfließen, kennen wir seit langem. Dass diese Sinnlichkeit keine Grenzen mehr kennt, ist allerdings eine ziemlich neue Erkenntnis. Durch das Auftreten von Leuten, die am liebsten wohl mit ihrem Geld die ganze Welt unterwerfen würden, auch politisch. Und denen bislang niemand in den Arm fällt. Musk, Bezos, Thiel, die Macht der Tech-Milliardäre, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Anja Wieler-Schöck ist hier Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Bojan Pančevski ist Chefkorrespondent für europäische Politik beim Wall Street Journal. Markus Beckdahl, Journalist und Netzaktivist. Und Sie haben im Mai das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie gegründet. Und Christian Schiffer ist Journalist und Netzexperte und Co-Autor eines vielbeachteten Podcasts mit dem Titel Die Peter Thiel Story. Darüber werden wir gleich noch genauer reden. Frau Wieler-Schöck, jetzt streitet der mächtigste Mann der Welt, Donald Trump, mit dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk. Diesmal geht es um Steuern. Was sagt uns das eigentlich über die Macht der Tech-Milliardäre?
Wenn wir uns das Bild der Inauguration anschauen, da standen die Tech-Milliardäre, zumindest manche davon, direkt hinter Donald Trump. Und das war zwar wenig überraschend, das war eine Entwicklung, die sich angebahnt hat in den letzten Jahren. Aber was sich nun offenbart, ist die Schamlosigkeit, mit der hier wirtschaftliche Interessen und Politik vermengt werden. Eine schamlose Bereicherung. Wir sehen, dass Trump und seine Familie sich in einem Ausmaß im Weißen Haus bereichern, wie wir es vorher noch nicht erlebt haben. Und wir sehen, wie politische Einflussnahme in neuen Dimensionen getrieben wird. Nicht nur durch Elon Musk, sondern wer offen im Hintergrund operiert ist, Peter Thiel, den Sie eingangs genannt haben, der Strippenzieher, der auch eine ganz andere ideologische Richtung ausbaut, nämlich eine eiskalte Rücknahme der Demokratie und einen Abbau der Staatlichkeit, wie wir sie bislang kennen.
Also jedenfalls ist das eine wichtige Frage, die natürlich in dem Zusammenhang auch besteht, dass man sich notfalls dann auch mal in die Haare kriegen kann. Das war ja auch meine Frage gewesen. Herr Beckdahl, bevor ich Ihnen die Frage stelle, gucken wir uns ein Bild an, das Anja Wieler-Schöck gerade schon angesprochen hat. 20. Januar in der Rotunde des Kapitols, die Amtseinführung von Donald Trump von links nach rechts. Ist das Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook. Dazu gehört ja auch noch WhatsApp und auch Instagram. Daneben Laura Sanchez, inzwischen die Ehefrau von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer. Letzte Woche haben sie geheiratet. Jeff Bezos dann, wie gesagt, der Nächste. Daneben dann der Chef von Google, Sundar Pichai. Und schließlich Elon Musk, von dem schon die Rede war, der ja Chef von Tesla ist, von SpaceX, einer Raumfahrtfirma, und auch des Social-Media-Kanals X. Das ist das, was Donald Trump um sich geschart hat, oder diese Leute um sich geschart hat, am 20. Januar, Herr Beckedahl. Diese Tech-Milliardäre haben ja Donald Trump im Wahlkampf großzügig unterstützt. Die haben dann gleich im vorauseilenden Gehorsam zum Beispiel ihre Diversity-Programme geopfert. Liegen die jetzt im Staub vor Donald Trump oder steht er jetzt umgekehrt so tief in deren Schuld, also der Schuld der Tech-Milliardäre, dass sie seine Politik bestimmen können? Wer ist da Koch und wer ist da Kellner?
Also auf jeden Fall haben sich, sagen wir mal, die Tech-Milliardäre teilweise Donald Trump auf jeden Fall unterworfen. Mark Zuckerberg als Opportunist zeigte das sehr anschaulich sozusagen, indem er quasi sich vor Trump kniete und viele seiner Zusagen sozusagen oder an die Forderungen von Trump und den Republikanern sozusagen seine ganze Policy geändert hat. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, weil Mark Zuckerberg besitzt die Kontrolle und die Kontrollmöglichkeiten über digitale Infrastrukturen, die 3 Milliarden Menschen weltweit nutzen. Dann haben wir Elon Musk, der Twitter gekauft hatte und dieses soziale Netzwerk, was eigentlich die bedeutendste digitale Öffentlichkeit auf globaler Ebene war, hat er so verändert, dass man davon ausgehen muss, dass er im Hintergrund manipuliert, welche Inhalte die seiner ideologischen Richtungen sozusagen.
Wir wollen uns gleich noch genauer mit den einzelnen Leuten beschäftigen, was deren Agenda ist und was wir da erwarten können. Herr Schiffer, wir gucken uns das Bild noch mal ganz kurz an. Auch da hat Anja Schöck ja schon etwas vorweggenommen. Da fehlt nämlich Peter Thiel auf diesem Bild, der ja offensichtlich die Öffentlichkeit etwas mehr scheut. Er hat es in unseren Titel geschafft, aber er hat sich da etwas zurückgenommen. Er stammt ja aus Deutschland. Er ist Gründer von PayPal, also ein ganz wichtiger Zahlungsdienstleister. Und er hat J.D. Vance, den Vizepräsidenten, zu dem gemacht, was er heute eigentlich ist. Wie ist eigentlich seine Agenda und wie passt er in diese Milliardärstruppe?
Also er passt in diese Milliardärstruppe, weil er anders ist als die anderen Milliardäre. Peter Thiel ist ein Grübler, ein Denker, jemand, der sich gerne Theologen aus Österreich einlädt, um mit denen zu diskutieren über philosophische Themen. Und er ist jemand, der sich leisten kann, nicht bei dieser Inauguration gewesen zu sein, weil er hat nämlich zwei Tage vorher eine eigene Party gegeben und da waren viele von diesen anderen Tech-Milliardären bei ihm zu Hause. Ja, und das ist ganz typisch. Thiel muss sich nicht anbiedern. Er hat die Macht auch so. Er muss sie nicht zeigen. Und wenn Sie mich fragen, ja, was ist seine Agenda? Es ist sicherlich eine libertäre Agenda. Es ist niemand, der den Staat reformieren will, der den Staat besser machen will, sondern er will ihn im Zweifelsfall abschaffen. Und das vor dem Hintergrund, dass Peter Thiel eben auch jemand ist, der mittlerweile tatsächlich, muss man sagen, massiven Einfluss, insbesondere in der Republikanischen Partei, hat gewinnen können.
Mhm. Herr Panczewski, was macht diese Leute eigentlich so mächtig? Ist das nur das viele Geld, das sie haben? Oder sind das auch die Schlüsseltechnologien, die sie liefern, also in der Digitalindustrie vor allen Dingen, und die Schlüsselpositionen, die sie dadurch in der globalen Wirtschaft besetzen? Was macht sie so mächtig?
Beides natürlich. Zuerst muss man bedenken, dass die allesamt, bis auf Peter Thiel, allesamt demokratische Donors, also die haben die Demokratische Partei unterstützt, sogar Elon Musk auch, und zwar kräftig. Und die sind dann im Laufe der letzten Präsidentschaft von Joe Biden total enttäuscht worden von der Regierung und haben Seiten gewechselt, weil die haben ja gewittert, dass unter Trump denen vielleicht besser gehen kann. Und das bleibt natürlich zu sehen, ob das so sein wird. Jedenfalls, das Produkt, das sie verkaufen, ist irre wichtig in der heutigen Zeit. Also, wie der Kollege sagte, die Infrastruktur ist da, die Kommunikation ist da, die Medien sind da. Also Twitter ist größer als sonst ein Medium in der Geschichte der Welt. Und natürlich, das ist eine geballte, ungeheure Macht. Ob sie das aber so gezielt verwenden können, müssen wir noch sehen, weil man sieht ja, was passiert mit Elon Musk jetzt. Ich wäre nicht überrascht, wenn in 2 Wochen der nach Südafrika deportiert wird und enteignet wird.
Das ist ja ganz deutlich möglich.
Also das ist eine Möglichkeit.
Ich meine, man kann über dieses Verhältnis Trump mit seinen Tech-Milliardären ja viel sagen, aber vielleicht sollten wir uns die 4, die wir da jetzt genannt haben, Zuckerberg, Bezos, Musk und Thiel, noch mal genauer anschauen. Gibt es da ein Ranking, wer da mächtiger ist, wer mehr Zugang zu Trump hat? Wir müssen ja auch immer und wollen das in der Sendung ja auch tun, schauen, was haben die eigentlich, Sie haben es ja zum Teil schon angesprochen gerade, welches Verhältnis haben die eigentlich zu Demokratie und Rechtsstaat und zu liberalen Demokratien? Kann man da jetzt, wir können sie ja einzeln abarbeiten, also Elon Musk ist der im Moment am bekanntesten ist, wie ist er da einzuschätzen?
Elon Musk ist ja eigentlich einmal Demokrat gewesen und hat sich da sorgen umorientiert und zeigt jetzt eine erschreckende Demokratiefeindlichkeit, die er sowohl in den USA auslebt mit der von ihm geleiteten Zerschlagung zahlreicher staatlicher Institutionen, aber auch durch sein Eingreifen in europäische Wahlkämpfe, zum Beispiel durch die Unterstützung der AfD oder der Reform UK Partei in Großbritannien oder auch in Polen und anderen Staaten hat er sich in die Wahlen eingemischt durch Kommentare, durch Aufforderungen, bestimmte Personen zu wählen. Und er möchte einen radikalen Staatsabbau vornehmen. Insofern, Musk ist in einer operativ-politischen Weise jetzt sehr einflussreich gewesen. Ich glaube, dass ideologisch Peter Thiel wesentlich einflussreicher ist, der das eben eher im Verborgenen macht. Ein sehr, sehr wohlhabender Investor, der auch perspektivisch noch mehr Macht ausüben könnte, weil er eine sehr enge Verbindung zu J.D. Vance hat und maßgeblich an dessen politischer Karriere bislang beteiligt war. Und Peter Thiel sieht sich in einer ganz stark libertären Rolle. Er hat so eine Vision, wie sie auch vom Ideologen Curtis Yarvin zum Beispiel skizziert wird, eines CEO America, einer Zerschlagung der Welt in viele kleine Staaten, die wie Wirtschaftsunternehmen operieren und umeinander konkurrieren. Und das ist natürlich eine Vision, die nicht vereinbar ist mit Demokratie und den staatlichen Institutionen, wie wir sie
kennen. Bleiben wir vielleicht kurz bei Peter Thiel. Das ist ja Ihr Metier, Herr Schiffer. Was hat er? Er hat ja auch viele Verbindungen zur religiösen Rechten, also ich glaube zu den evangelikalen Kirchen. Jedenfalls kann man das vermuten. Mischt sich auch im Hintergrund so ein bisschen ein. Wie sieht man jetzt gerade bei Thiel diese Verbindung zwischen Geschäftssinn und Religion? Das ist in den USA ja nun nichts Unübliches.
Also die Verbindung, die zeigt sich sehr deutlich, und zwar in Form einer App. Es gibt diese App Hello, glaube ich, heißt die. Das ist eine Gebets-App und die hat die App-Charts gestürmt und in die hat Peter Thiel zum Beispiel investiert. Aber ich hatte vorher auch gesagt, dass Peter Thiel ein Grübler ist. Also er ist wirklich jemand, der über diese philosophischen und theologischen Themen nachdenkt. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als religiösen Eiferer bezeichnen, aber er ist jemand, der darüber nachdenkt und da gibt es schon so bestimmte Denkfiguren, die für ihn relevant sind. Also zum Beispiel denkt er viel über die Apokalypse nach. Ja? Also die Apokalypse, die kommen könnte zum Beispiel durch KI oder durch einen Atomkrieg. Und dann denkt er darüber nach, über, das ist dann der zweite wichtige Begriff, über den Katechon. Der Katechon ist dann der Aufhalter, der die Apokalypse oder den Antichrist in dem Fall, das ist der dritte Begriff, eben aufhalten will. Und Peter Thiel denkt viel über diese Begriffe nach. Und Sie haben vorher erwähnt J.D. Vance. J.D. Vance ist dann möglicherweise für Peter Thiel eben genau dieser Katechon, dieser Aufhalter. Und J.D. Vance ist ja insofern interessant und eine sehr interessante Machtoption, weil man hat viel gelacht, als der damals zum Vizepräsidentschaftskandidaten gekürt worden ist. Aber wenn wir uns diesen Konflikt zum Beispiel anschauen, in der Republikanischen Partei oder im Magerlager, da haben wir auf der einen Seite die Nationalkonservativen, das sind so Leute wie Steve Bannon. Ja? Die wollen überhaupt gar keine Einwanderung. Die wollen zwar auch den Staat kürzen, aber nicht allzu stark. Und auf der anderen Seite haben wir diese libertären Tech-Milliardäre. Und das ist ja letztendlich der ideologische Kampf, den jetzt auch zum Beispiel ein Elon Musk mit Donald Trump oder ein Elon Musk mit dem harten Magerkern austrägt.
Magerkern nochmal ist Make America Great Again.
Und J.D. Vance ist deswegen eine interessante Figur, weil er eigentlich diese beiden Welten zusammenbringt. Also er ist auf der einen Seite MAGA, er ist nationalkonservativ, er kommt aus dem Trailerpark, also sozusagen kommt von ganz unten, kann sich also mit dem Flyover Country assoziieren, versteht den auch kulturell und er ist aber gleichzeitig Teil der Eliten. Also er ist jemand, der eben von Peter Thiel kommt, er hat in seinen Firmen gearbeitet, er hat an der Uni studiert. Und das ist vielleicht deswegen so eine interessante Machtoption, weil wenn es jemanden gibt, der diese beiden Flügel vereinen kann und die unter einer Haube halten kann für den Fall, dass Donald Trump irgendwann nicht mehr da ist oder aufhört, dann ist es J.D. Vance.
Der ja durchaus Möglichkeiten hat, das zu übernehmen. Wir haben einen Namen nicht genannt, der ja so eher als Philanthrop unterwegs ist, Bill Gates. Zählt man jetzt vielleicht nicht zu diesen Tech-Milliardären unter dem Aspekt, den wir jetzt gerade sehen. Ist das so ein Sonderfall, der da aus der Rolle fällt?
Also insofern ein Sonderfall, dass er jetzt nicht irgendwie als Trump-Fan aktuell in Erscheinung getreten ist. Das liegt aber auch daran, dass er nicht mehr operativ bei Microsoft tätig ist. Allerdings steht Bill Gates quasi für den Prototypen des Tech-Milliardärs. Er war ja der Erste, dem es gelungen ist, quasi Monopole im digitalen Raum aufzubauen. 99% der Verwaltungsinfrastrukturen in Deutschland basieren auf Microsoft-Produkten. Wir wissen aktuell, dass Trump einfach auch die ausschalten lassen könnte. Es gab so einen Präzedenzfall beim Internationalen Gerichtshof, wo der Chefankläger Ermittlungen gegen Netanyahu wegen seiner Gaza-Politik eingeleitet hat. Und Trump hat diese Person dann unter US-Sanktionen gesetzt und Microsoft musste sich beugen, hat ihm seine E-Mails abgeschaltet. Das kann uns auch passieren. Also mit anderen Worten, Microsoft war der erste große Konzern, dem es gelungen ist, Teile unserer digitalen Infrastrukturen zu monopolisieren und die anderen sind nachgefolgt und haben den Rest des digitalen Raums mitkolonialisiert.
Ich würde gerne beim Thema Bill Gates kurz was ergänzen. Ich sehe ihn eher sogar als Gegenspieler von Trump, weil er ja gesagt hat, die Streichung der Entwicklungsgelder ist ein Skandal und er hat verkündet, dass er die Gelder seiner Stiftung, seiner Gates Foundation jetzt in den nächsten Jahrzehnten ausgeben will, auch mit dem Ziel, im Bereich globale Gesundheit gegenzusteuern, gegen die voraussehbaren katastrophalen Auswirkungen, die die radikale Streichung der US-Mittel da haben wird.
Jetzt ist es ja so, Herr Panczewski, zwei fehlen ja noch, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg. Jeff Bezos hat uns jetzt freundlicherweise an seiner Märchenhochzeit teilhaben lassen, war ja zeitweise auch der reichste Mann der Welt gewesen, Amazon-Gründer und Amazon-Chef. Auch ohne Amazon funktioniert in der Welt fast nichts mehr. Welche Rolle spielt er denn da in diesem ganzen Kontext, auch was die politische Einflussnahme angeht? Und wir haben jetzt von ideologischem Überbau bei Peter Thiel gesprochen. Welche Rolle spielt er da?
Naja, wie gesagt, der hat vor der Wahl, deutlich vor der Wahl, Washington Post gekauft. Das ist ein linksliberales Medium und der stand auf der Seite quasi politisch damals, hat die Demokraten unterstützt, jetzt hat er gewechselt. Viele Leute sind weggegangen aus diesem Medium, die eher so linksliberal dachten, der hat umgeschaltet und der wird die Möglichkeit jetzt seine Geschäfte auszuweiten, vor allem in dem Konflikt mit Elon Musk, zwischen Elon Musk und Donald Trump. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, weil der hat ja auch so ein Weltraumprogramm, nicht so berühmt wie SpaceX vom Elon Musk, aber durchaus sehr gut entwickelt und der würde auch gerne an diese staatlichen Förderungen ran. Also insofern, das ist, glaube ich, nicht so unüblich, dass ultrareiche Leute einen Präsidenten unterstützen und dann sich natürlich etwas
das
daraus erhoffen.
Das ist lange Tradition.
Absolut, hunderte von Jahren ist das so gewesen.
Also der Unterschied zu den vorher diskutierten Milliardären ist, Zuckerberg und Bezos sind beide Opportunisten, die vor allen Dingen ihre Businessinteressen dort mit der Trump-Regierung irgendwie verhandeln wollen, die sich quasi einkaufen, damit ihre Monopole bestehen bleiben, damit sie möglichst wenig Regulierung erstmal zu Hause haben, weil beide hatten unter beiden drohte ihnen oder unter der demokratischen Regierung irgendwie möglicherweise Zerschlagung, auf jeden Fall stärkere Regulierung ihrer Geschäfte. Und die Europäische Union ist ihnen sehr gefährlich geworden mit unseren Regeln zur Plattformregulierung. Und sie haben sich beide sozusagen unter den Schutzschirm von Donald Trump eingekauft, um ihre Geschäftsinteressen besser schützen zu können.
Vielleicht noch zur Ergänzung ganz kurz, Herr Schüffer, ganz kurz, es fehlt ja noch eine Person, nämlich Mark Zuckerberg. Der hatte ja mit Facebook eine Zeit lang quasi ein Monopol in Sachen Social Media Kanal. Damit ging es so richtig los. Da ist er ja auch ganz groß geworden. Ist er so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, auch was Markus Becketal jetzt gesagt hat, oder ist mit dem auch noch zu rechnen in nächster Zeit?
Mit dem ist durchaus zu rechnen, weil der arbeitet, wie die alle übrigens, alle der Ernannten, die arbeiten an künstlicher Intelligenz. Und das ist sozusagen ein Wettlauf gegen der Zeit. Jeder einzelne Konzern von diesen arbeitet halb geheim an riesigen Projekten, die investieren aber Milliarden von Dollar, enorme Ressourcen. Und die Frage ist, wer kommt, also der Elon Musk hat das eher öffentlich gemacht, weil das ist gepaart mit Twitter, also sein Grok, das ist seine künstliche Intelligenz, aber Meta von Zuckerberg und Amazon sowieso, die arbeiten schon lange daran. Also da werden wir schon sehen, was für einen ungeheuren Wettbewerbsvorteil die amerikanischen Firmen haben, weil das gibt es nur noch in China sowas Ähnliches, in Europa ganz und gar nichts. In Europa gibt es keine Plattform sowieso und teilweise die Europäische Kommission reguliert diese amerikanischen Plattformen aus Wettbewerbsgründen, weil wir können einfach nicht mitmachen. Hier in Deutschland sind die Top 10 Firmen alle vor 200 Jahren gegründet worden. Insofern, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten 5 Jahren oder vielleicht 2 Jahren auch noch. Wenn die tatsächlich mit solchen Produkten an den Markt kommen, dann werden wir sehen, was es bedeutet, diese ungeheure technologische Macht in die Hand zu nehmen und den Markt leer zu fegen. Da wird noch viel spannender werden als jetzt.
Schüter, Sie wollten dazu noch reagieren?
Ja. Weil ich glaube, das passt gerade ziemlich gut. Wir haben ja auf europäischer Ebene dieses Gesetz für digitale Märkte gemacht, um zum Beispiel auch deutschen Start-ups eine bessere Ausgangsposition gegen die US-Konzerne zu geben. Und wir erleben jetzt, dass in diesen Zollstreitigkeiten dieses Gesetz für digitale Märkte, also ausgesetzt oder die Umsetzung sozusagen irgendwie anders gemacht werden soll und so weiter und so fort. Das heißt, wir können über diese Tech-Milliardäre schimpfen und ich tue das auch gerne. Aber wir sollten uns natürlich schon die Frage stellen, warum wir in Deutschland nicht zum Beispiel Firmen haben wie in den USA. Und da ist dann zum Beispiel so eine Maßnahme, zu sagen, wir schaden jetzt den Startups in Europa, weil wir vielleicht die deutsche Automobilindustrie schützen wollen, ist dann eben genau die falsche. Weil wir dann in 10 Jahren wieder hier sitzen und uns dann fragen, ja, wie konnte das denn passieren, dass die ganzen tollen KI-Unternehmen jetzt aus China oder den USA kommen?
Kann man denn sagen, Herr Becketal, das ist so eine Komplementärveranstaltung dieser großen Konzerne, also Meta, Amazon, dann die von Musk und von Diehl, die ganzen Konzerne, die sie aufgebaut haben bzw. führen, dass die sich so schön dieses ganze Feld der digitalen Ökonomie aufgeteilt haben und das ihre Machtposition erst recht festigt?
Ja, die hatten First-Mover-Positionen, sie hatten sehr viel Geld zum Ausbau. Wir waren auch alle sehr empfänglich für ihre ganzen Produkte, die sie uns angeboten haben und haben uns da sehr gemütlich gemacht. Aber wir haben dabei auch verlernt, uns vorzustellen, dass eine bessere digitale Welt möglich wäre. Wir haben ja verlernt, uns vorzustellen, dass digitale Infrastrukturen auch demokratisch, gemeinwohlorientiert betrieben werden können. Wir haben uns damit abgefunden oder sehen es als gottgegeben an, dass Unternehmen uns Plattformen bereitstellen, über die wir kommunizieren, uns informieren, wo eine einzelne Person entscheiden kann, ob man jetzt sozusagen, ja, wie man kommunizieren kann. Das ist ja vergleichbar wie, wenn Mark Zuckerberg irgendwie unsere Straßen besitzen würde. Das würden wir erstmal überhaupt nicht akzeptieren und über Nacht entscheiden könnte, dass wir auf dem linken Bürgersteig nur noch rückwärts gehen können.
Also wie gesagt, die Phoenix-Runde würde wahrscheinlich nicht stattfinden ohne die technologischen Errungenschaften der Leute, über die wir gerade reden. Wenn wir jetzt sich mal ansieht, haben die eine gemeinsame politische Agenda, die Tech-Milliardäre, oder arbeitet da jeder auf eigene Rechnung und wartet, dass der andere vielleicht mal bei Donald Trump in Ungnade fällt?
Ja, die gemeinsamste politische Agenda ist so gut wie keine Regulierung. Und
ja, keine Steuern zahlen. Ja,
aber Sie haben trotzdem auch alle vier, finde ich, eine interessante Gemeinsamkeit. Nämlich, dass sie nichts mit der Gesellschaft hier zu tun haben wollen. Also wenn wir Jeff Bezos anschauen, der fliegt mit seiner phallusartigen Rakete in den Weltraum. Ja? Elon Musk, der will zum Mars. Mark Zuckerberg, okay, der hat jetzt noch keine Rakete, aber der liebt das Metaverse. Also er will auch fliehen, aber ins Metaverse sozusagen hinein. Ja, und Peter Thiel, der baut eben diese Inseln oder unterstützt diese Inselprojekte auf dem Ozean oder wollte schon nach Australien auswandern. Also was wir halt sehen bei diesen Milliardären ist auch diese Weltabgewandtheit. Ja, also sozusagen diese Gesellschaft, mit der sind sie unzufrieden und deswegen schauen sie immer woanders hin.
Können wir vielleicht sagen, dass diese Exaltiertheit aber vielleicht auch einen gewissen Show-Effekt erzeugt, was die Selbstprofilierung angeht?
Mit Sicherheit auch. Und ich kann mich nur anschließen. Eine Sorge, die ich habe beim Blick auf die ideologische Unterfütterung dieser politischen Anstrengungen, ist, dass das, was in den 80er Jahren schon durch die Koch Brothers vorbereitet wurde, also Charles und David Koch, die Ölmilliardäre haben ab 1980 massiv Geld in libertäre, rechte Kandidaten gesteckt und auf allen Ebenen des US-Wahlsystems dort starke politische Beeinflussung betrieben. Das sieht man jetzt weitergeführt. Wir sehen libertäres Gedankengut in sehr extremer Form, wie es zum Beispiel von Curtis Yarvin eben formuliert wird, das bei vielen wie Peter Thiel, auch Elon Musk, auf fruchtbaren Boden gefallen wird und jetzt in die Tat umgesetzt wird. Wenn wir uns beispielsweise das Project 2025 von der Heritage Foundation und anderen ansehen, diese Ideen wurden vorbereitet zwischen den beiden Trump-Administrationen und werden jetzt in die Tat umgesetzt. Und es gibt dazu schon einen europäischen Entwurf. Die Heritage Foundation hat eine Partnerinstitution in Polen und einen in Ungarn. Und mit denen hat sie einen ähnlichen Entwurf nun vorgelegt, um die europäischen Institutionen entsprechend auseinanderzunehmen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wir müssen extrem aufpassen. Wir haben uns, wie Markus Becketal gesagt hat, durch technologische Schlafmützigkeit in eine Abhängigkeit gegeben, die uns jetzt teilweise auch erpressbar macht. Was machen wir, wenn bestimmte Anwendungen von heute auf morgen abgeschaltet werden oder damit gedroht wird? Ne? Ursula von der Leyen hat den Digital Markets Act schon zur Verhandlungsmasse gemacht, europäische Gesetzgebung, die nun in einem solchen Verhandlungsprozess zur Disposition stellt. Das sind gefährliche Entwicklungen und da müssen wir sehr stark aufpassen.
Wir kommen gleich zu diesem Aspekt noch, was die vier, über die wir hier reden, die ja auszeichnet, sie sind vor allen Dingen im öffentlichen Raum unterwegs, also im weitesten Sinn auch mit Medien verbunden. Was bedeutet das für die Medien, so wie wir sie kennen, für die Medienlandschaft, wie man so schön sagt? Gibt es da Unterschiede zwischen USA und Europa noch? Passt sich Europa USA an? Wie sehen in 10 Jahren oder wie sieht in 10 Jahren unser Mediensystem aus?
Also wir werden es anpassen hier in Europa, in Amerika und dann an China vielleicht auch noch. Und dann die Wahl wird sein, China oder Amerika, ideologisch sowie technologisch. Leider und teilweise die europäische Regulierung ist dafür hat da was zu verantworten, weil mir hat ein CEO eines großen Autokonzerns in Deutschland schon vor 4 Jahren gesagt, es ist schlicht unmöglich, KI in Europa zu entwickeln, wegen der Regulierung und vor allem in Deutschland, weil die Regulierung von Brüssel wird hier noch schärfer ausgelegt. Also das ist über Jahre hinweg der Fall gewesen und jetzt ist es einfach zu spät. Also diese KI-Revolution ist im Gange. Also in 1 bis 2 Jahren wird alle unser Leben sich drastisch verändern.
Das ist ja ein großer Widerspruch. Also einerseits sagen wir müssen das kontrollieren, dass ballt sich eine unglaubliche technologische und ökonomische Macht zusammen. Auf der anderen Seite sagen natürlich Entwickler und Unternehmen, Start-ups, sagen, also wenn mir da ständig Sand ins Getriebe gestreut wird, dann entwickle ich es da eben nicht. Ist das genau dieses Dilemma, in dem sich zum Beispiel die Europäer befinden?
Das glaube ich nicht. Also sozusagen die großen Plattformen, die großen Konzerne aus den USA, die haben halt den Vorteil, dass sie auf riesigen Datenbergen sitzen, sehr viel Kapital in der Vergangenheit gehabt haben und das jetzt alles gut miteinander kombinieren können sozusagen. Aber diese Marktmacht, diese Datenmacht, die müssen wir viel stärker regulieren, auch um europäischen Alternativen eine bessere Chance zu geben. Und wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir auch anders an KI rangehen können. Wo sind die gemeinwohlorientierten Infrastrukturen? Wir müssen auch lernen, KI-Systeme vielleicht auch als universelle Dienstleistung zu verstehen, die vom Staat vielleicht auch bereitgestellt werden sollte, wie Wasser
bei uns in der Politik und der Gesellschaft schon verankert, dass es darum auch geht?
Noch nicht so ganz. Ne? Also, wir haben natürlich jetzt ein Digitalministerium, aber das ist auch gerade erst frisch aus der frisch gegründet worden. Glasfaserausbau kennen viele Bürgerinnen eigentlich nur aus der Werbung, aber nicht von zu Hause. E-Government kennen wir aus dem Fernsehen, wenn aus anderen Ländern berichtet wird. Also wir haben da auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf, aber ich würde davor warnen, immer nur die Digitalisierung als reine Wirtschaftspolitik zu betrachten. Wir müssen darüber reden, wie kriegen wir denn gemeinwohlorientierte Alternativen hin? Sie haben gerade das Mediensystem angesprochen. Das Mediensystem steht massiv unter Druck, weil es eine massive Konzentration des Anzeigenmarktes gibt auf Google und auf Facebook. Google sollte eigentlich schon auf EU-Ebene massiv untersucht werden, ob man nicht das Werbesystem abtrennen müsste, um die Marktmacht zu senken und unseren Medien sozusagen eine stärkere Position zu ermöglichen. Das ist auch auf Eis gelegt. Das ist ein großes Problem. Alle Medien, alle journalistischen Erzeugnisse bei uns haben das Problem, dass wir als Distribution die großen Plattformen brauchen und die im Hintergrund möglicherweise journalistische Inhalte benachteiligen, diskriminieren. Wir wissen es nicht genau, weil nicht genau hingeguckt wird, nicht genug hingeguckt werden kann. Und das ist ein Riesenproblem. Wir brauchen auch alternative, gemeinwohlorientierte Infrastrukturen, über die wir zukünftig auch journalistische Inhalte, ohne dass ein Mark Zuckerberg oder ein Elon Musk sagen kann, wie es funktioniert und im Hintergrund manipulieren kann, zwischen uns geteilt werden können. Und da ist der Staat in der Verantwortung, da ist aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Verantwortung, an diesen Systemen zu bauen, die gemeinwohlorientiert morgen eine Alternative für uns sein könnten.
Das sind aber auch Institutionen, die wir sehr wohl schützen müssen. Sie hatten auch die Medien erwähnt mit Blick auf gleiche Entwicklungen in Europa wie in den USA. Und da möchte ich doch sehr davor warnen, dass wir das Mediensterben, den Medienverfall, den wir in den USA in den vergangenen 20, 30 Jahren beobachten können, dass wir den auch in Europa zulassen. Ich finde, wir müssen unsere öffentlich-rechtlichen, unsere diverse heterogene Medienlandschaft um jeden Preis schützen. Weil was wir in den USA sehen, über 20, 30 Jahre sind Tausende von Lokalmedien gestorben. Es gibt viele Bereiche, in denen es gar keinen Lokaljournalismus gibt. Und da fällt eine ganz wichtige Kontrollinstanz weg. Und nicht nur das. Die Menschen sind Propaganda und Desinformation viel mehr ausgeliefert, weil sie dann eben nicht mehr die Traditionsmedien nutzen. Dazu zähle ich auch das Fernsehen und Radio, sondern sich über soziale Medien vermeintlich informieren, wo es aber kaum Qualitätskontrolle, kein Fact-Checking gibt und sind so eben dann viel stärker ausgeliefert und auch eine gewisse soziale Kohäsion fällt weg. Wenn ich über mein Lokalmedium nicht mehr darüber informiert bin, was in meiner Gemeinde passiert, fühle ich mich automatisch auch weniger zugehörig. Und diese Entwicklung, diesen parallelen Trend dürfen wir nicht zulassen.
Aber Manipulation geht ja noch sehr viel weiter über Faktenchecking oder nicht vorhandenes Faktenchecking, Fake News und auch die Algorithmen, die ja manipulieren können, hinaus. Herr Schiffer, die Ukraine gäbe es wahrscheinlich nicht mehr ohne die Starlink-Satelliten von Elon Musk, die er zumindest am Anfang der Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, sie haben in einem genuin staatlichen Hoheitsbereich der Verteidigung, der eigentlich Sache eines Staates ist, ja durchaus mit bedeutenden Implikationen versehen ist, ganz wichtig ist, dass das funktioniert, die eigene Sicherheit funktioniert und damit auch der Weltfrieden. Und da ist ein Privatunternehmer wie Elon Musk, der dann sagen kann, also wenn ihr jetzt nicht spurt, ich muss euch ja meine Starlink-Satelliten für die Aufklärung der russischen Invasionsarmee gar nicht zur Verfügung stellen.
Ja, das ist Macht ohne Mandat. Ja. Und das ist das Problem. Also diese Internet-Milliardäre, die sind geopolitische Akteure geworden. Also Elon Musk war auch dabei bei einem Treffen, beim Call von Donald Trump und Präsident Zelensky. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, früher haben Staaten das Internet reguliert oder es zumindest versucht, jetzt tun Tech-Milliardäre letztlich den Staat regulieren. Ja? Und das ist ein großes Problem. Wir würden einem Abramowitsch auch nicht erlauben, wichtige Infrastruktur eines Staates zu kontrollieren. Und es ist ja nicht nur so, dass es die Satelliten sind. Wenn wir über Peter Thiel zum Beispiel sprechen, müssen wir auch über Palantir sprechen. Auch das ist eine hoheitliche staatliche Aufgabe, nämlich die Strafverfolgung. Und auch das wird ausgelagert an private Anbieter. Und ich sehe darin ein gewaltiges Problem. Ja, das muss man schon sagen.
Also diese Unternehmen haben irgendwann begriffen, dass sie in der Lage sind, Infrastrukturen bereitzustellen, die vorher staatliche Aufgaben waren. Sie investieren massiv in Rüstungsunternehmen, in Rüstungsinfrastrukturen, in Überwachungsinfrastrukturen. Sie betreiben die Infrastrukturen, die wir für die staatliche Verwaltung benötigen, sozusagen. Und wir machen uns dadurch noch mehr abhängig von ihnen, sozusagen, und geben quasi staatliche Hoheit ab an Systeme, die wir nicht mehr verstehen und die wir nicht kontrollieren können.
Ich würde da gerne noch eine kleine Nuancierung reinbringen, weil ich sehe das ähnlich, aber ich glaube, wir müssen schon auch ein bisschen über den Staat sprechen. Und wir müssen darüber sprechen, und das passiert mir dann auch sozusagen bei den Kritikern dieser Internetkonzerne und Milliardäre zu wenig. Wir müssen nämlich auch darüber sprechen, dass der Staat auch dysfunktional ist in vielen Bereichen, nicht effizient ist in vielen Bereichen. Und es ist völlig in Ordnung, darüber zu diskutieren. Wir haben in den USA jetzt von progressiven Journalisten diese ganze Diskussion über Abundance-Politics, die nämlich sagen, wie kann das sein, dass in Kalifornien seit 20 Jahren man es nicht schafft, ein Schnellzugsystem zu bauen, ja, oder eine Schnellzugverbindung. Und wir haben ähnliche Diskussionen ja auch hier in Deutschland. Wir haben, wenn wir über Regulierung reden, den analogen Bereich fast zu Tode reguliert. Und deswegen konnte der digitale Bereich so wachsen. Und wenn wir nicht wollen, dass jemand wie Elon Musk kommt und dann mit Doge kommt, dann muss man bessere Antworten finden. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir über solche Themen wie Staatsreform, Effizienz und so weiter wirklich mal diskutieren. Und zwar jetzt nicht nur so, wir müssen da jetzt irgendwo sparen und so weiter, sondern dass wir uns konkret mal überlegen, was soll dieser Staat leisten und wie kriegen wir das verdammt nochmal hin, dass er das leisten kann.
Da könnte er konkret zum Beispiel bei der Deutschen Bahn anfangen. Dann hätten wir das Problem, dass die Kalifornier haben, auch hier bei uns, und zwar nicht wenig. Jetzt ist ja, aber Herr Wandrzewski, ist es ja so, dass viele jetzt in die Europäische Union oder in die Europäer insgesamt so eine Hoffnung stecken, das ist noch die einzige, vielleicht nicht nur Regulierung, sondern auch Kontrollmacht, die diesem Tech-Hype und dieser Tech-Weltherrschaft noch was entgegensetzen können. Eben, es ist schon gesagt worden, der Digital Market Act und der Digital Service Act. Und dann gibt es auch noch den Artificial, also Intelligence, also KI-Act. Funktioniert das? Ist das eine Hoffnung, dass die Europäer da den richtigen Weg finden zwischen einer Kontrolle dieser ungeheuren Macht auf der einen Seite und trotzdem gleichzeitig diese Technologie möglichst auch in Europa zu fördern?
Ich glaube nicht. Das ist pure Verzweiflung, weil durch was wollen sie das ersetzen? Wissen Sie, in Deutschland fahren die Züge nicht mehr. Man kann keinen Bahnhof in Stuttgart bauen. Das ist schon über 20 Jahre werden da gebaut. Flughafen Berlin hat auch fast 20 Jahre gedauert. Es funktioniert schon rein gar nichts hier in diesem Herz, industriellen Herz Europas. Also Deutschland wächst seit 5 Jahren nicht mehr. Also das ist die längste Periode seit 1945, muss man sich vorstellen. Und mit Überregulierung schaffen sie gar nicht. Wenn Deutschland, und Deutschland ist die präeminente technologische Macht Europas, nicht mehr in der Lage ist, Innovation zu betreiben, dann wage ich zu bezweifeln, dass ein paar Beamten in der Europäischen Kommission mit ein paar Vorschlägen für Regulierungsgesetzen das ganze Kontinent voranbringen.
Aber genau, wir hatten ja schon...
Noch ein Detail, also in 1 bis 2 Jahren werden ganze Etagen von Rechtskanzleien, von Medienunternehmen ersetzt durch KI. Ja? Also das ist 1 bis 2 Jahren, das wird schon passieren. Was wollen wir da regulieren?
Aber da hatten wir, wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen darf dazu, wir hatten ja gerade schon gehört, dass jetzt Dieselfahrzeuge verrechnet werden gegen die Aufgabe von Kontrollmechanismen, also den Digital Market Act, der jetzt zur Disposition stehen soll. Stehen wir da blank da?
Also mir kommt hier das Regulierung zu schlecht weg. Mhm. Also als ob Deregulierung alle Probleme löst. Regulierung dient dazu, Macht zu begrenzen, Wettbewerb zu ermöglichen, Meinungsfreiheit überhaupt zu sichern gegenüber Systeme und Personen und Unternehmen, die einfach viel zu viel Macht über unser Leben haben. Und wir haben dafür demokratische Regeln geschaffen. Das Problem ist, und das ist ein demokratietheoretisches Problem zur Durchsetzung des Digital Markets Act und des Digital Services Act, die ja Wettbewerb ermöglichen sollen, die unseren Startups, unseren Unternehmen bessere Zugangsmöglichkeiten gegen diese Monopole sichern sollen. Die werden von der EU-Kommission durchgesetzt, die aber parallel in diesem Handelskrieg verhandelt. Das heißt, die tauschen jetzt wahrscheinlich im Hintergrund Autozölle gegen Demokratie und Wettbewerbsregeln. Und das Ganze wird dann noch als Deregulierung genannt. Das halte ich für vollkommen fatal. Wir brauchen mehr Regulierung, wir brauchen bessere Regulierung, wir brauchen eine bessere Durchsetzung und auf keinen Fall einen Austausch gegen potenzielle Autozölle.
Das ist ja ein Vorwurf, die EU sei ein zahnloser Tiger, was das angeht.
Ja, ich glaube, dass die EU durchaus übers Ziel hinausgeschossen ist, was Regulierung betrifft. Ich glaube, dass wir da nachbessern müssen, dass wir Innovation und Gründung bei uns teilweise im Keim erstickt haben durch Überregulierung. Ich glaube nur, dass das, was in den USA gerade passiert, keineswegs als Vorlage taugt. Weil was wir dort sehen, ist die blinde Zerschlagung. Da werden staatliche Institutionen, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, wissen, dass dort angesammelt wurde, zum Beispiel zum Wetter. Also die Zerschlagung der Wetterinstitutionen und die Löschung der Daten, das halte ich für einen großen Skandal. Da geht es wirklich um Machtausbau und Verhinderung von bestimmter Einflussnahme und gewisse Schranken wirtschaftlicher Unternehmertätigkeit. Insofern halte ich das nicht als geeignete Vorlage. Sie fragen, ist die EU ein zahnloser Tiger? Nein.
Die EU habe ich immer.
Genau. Ist die EU ein zahnloser Tiger? Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass sich die EU schwerer als andere Gemeinschaften tut, nach außen zu verhandeln, nach außen ihre Macht zu projizieren. Ich glaube aber, dass die EU ein Erfolgsprojekt ist, wie wir es in der Geschichte noch nicht gesehen haben und auf dem Weg ist, sich durchaus zu einer sehr schlagkräftigen Gemeinschaft zu entwickeln. Also dass sie jedenfalls das Potenzial hat dazu. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die EU dafür steht, wofür sie gegründet wurde. Dass sie nicht in Zollverhandlungen mit Trump jetzt ihre Werte preisgibt, sondern sagt, wir haben uns eine solche Gesetzgebung gegeben und an der halten wir fest. Die steht nicht zur Disposition, auch wenn man uns mit Zollen bedroht.
Aber die EU ist ja nicht kein abstraktes Mechanismus. Also diese Vorlagen kommen ja hauptsächlich aus Berlin. Also die Zölle, wen tun die Zölle? Wer exportiert nach Amerika? Frankreich? Nicht so wirklich. Italien schon gar nichts. Deutschland natürlich. Also man muss sich dann fragen, woher kommt diese Politik? Das hat ja mit der EU-Kommission per se wenig zu tun. Das sind die Mitgliedstaaten, die das diktieren. Und in puncto bessere Regulierung. Man hatte wunderbare Regulierung für die deutschen Autokonzerne sogar. Sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Und dennoch haben sie über eine Dekade uns die Luft verpestet, insgeheim mit kriminellen Machenschaften. Und dieser Skandal ist ja in Amerika entdeckt worden, in Kalifornien. Also die Regulierung, die regulatorischen Behörden in Kalifornien haben entdeckt, was jeder wusste in Deutschland, aber niemand berichten wollte, dass die deutschen Konzerne kriminelle Machenschaften betreiben.
Das heißt, die Amerikaner haben vor europäischen Regulierung nicht wirklich Angst?
Also insofern, die Regulierung ist da und die ist ja gar nicht schlecht, aber die führt manchmal nicht zu den gewünschten Ergebnissen und sicherlich hat es zu keinem Wachstum geführt.
Werden wir denn, wir biegen jetzt schon in die Schlusskurve der Sendung ein, wird es uns denn gelingen, diese Tech-Konzerne noch rechtzeitig einhegen zu können? Wir sehen das natürlich jetzt erstmal aus der europäischen Perspektive. Oder ist da schon der Point of No Return überschritten?
Naja, also vielleicht reden wir erstmal nur mal über die Milliardäre auch. Weil ich persönlich, ich schimpfe gerne auf diese Milliardäre. Ich habe jetzt aber per se kein Problem damit. Also Schweden hat eine höhere Pro-Kopf-Milliardärsdichte als die USA. Und Norwegen auch. Und trotzdem sind das sehr egalitäre, fast schon sozialdemokratische Staaten. Und ich glaube, ich bin jemand, der eher dafür ist, möglichst wenig Arme zu haben als möglichst wenig Milliardäre. Wir müssen aber natürlich schauen, dass diese Milliardäre sich trotzdem am Staatswesen beteiligen. Ja, also sozusagen, also dass die sozusagen das zahlen, was sie zahlen müssen. Und selbstverständlich müssen wir auch regulieren. Die Krux ist nur, und da möchte ich so eine vermittelnde Position einnehmen, ist nämlich die Frage, also wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir regulieren, aber die Frage ist eben, was ist gutes Regulieren? Und wir haben es eben mit so einem Problem zu tun. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema KI. Ja? Also da ist ganz vorne ist die USA, wenn wir uns das als 800-Meter-Rennen vorstellen. Beste Turnschuhe, beste Technologie. Dahinter kommen die Chinesen, die tun super schlau laufen. Und die Europäer, die versuchen vor allem nicht auszurutschen und tragen auch noch so riesige Bücher mit Regeln über der Schulter. So gewinnt man das natürlich nicht. Aber was halt zur Wahrheit auch dazu gehört, ist, dass KI noch nie reguliert worden ist. Also das ist das Problem, was wir da immer haben, dass sozusagen man muss regulieren und man hat es aber mit Technologien zu tun, die wir noch nicht kennen, wo wir die Zukunft nicht absehen können. Niemand wusste, als sich jemand überlegt hat, der Like-Button ist eine gute Idee, vielleicht bei Facebook, dass wir 15 Jahre fast Faschismus in den USA haben und Mädchen nicht mehr mit ihrem Körperbild klarkommen. Ja? Wir können das nicht absehen. Wir sitzen hier als Experten. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist für Politiker verdammt schwer. Es ist schon für mich als Experte extrem schwer, aber für Politiker dann wahrscheinlich noch schwerer, sowas abzusehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, letztendlich ist vielleicht nicht die beste der Welt ist, dann müssen wir vielleicht auch manchmal damit leben.
Was ist da noch möglich?
Es ist viel mehr möglich. Also wenn wir mehr in unsere Regulierungsbehörden beispielsweise investieren, in Deutschland die Bundesnetzagentur, auf EU-Ebene hat die EU-Kommission, dass wir auf Augenhöhe mit diesen mächtigsten Unternehmen, die ja Herrscharen an Anwälten haben, die sich jede Anwaltskanzlei weltweit und jede Lobbyunternehmen für ihre Zwecke einkaufen können, indem wir denen etwas entgegensetzen können, damit wir sie engagierter kontrollieren können, demokratisch kontrollieren können, damit wir ihre Mechanismen verstehen, damit wir ihre gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Technologien verstehen, um dann regulatorisch nachzujustieren. Aber Regulierung ist nicht alle eins. Wir brauchen Alternativen. Wir brauchen Wahlfreiheit morgen. Das heißt, wir müssen heute investieren in eigene Infrastrukturen, ob mit Geschäftsmodellen aus Europa oder gemeinwohlorientierte Infrastrukturen, damit wir auch morgen mal entscheiden können, wollen wir ihre Dienste weiter nutzen von den Tech-Milliardären oder haben wir Dienste, Infrastrukturen, die unsere Werte teilen, wo Demokratie eingebaut ist, in denen wir vertrauen können.
Brauchen wir da auch mehr Souveränität in Europa?
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Souveränität, aber wir brauchen auch mehr Mut zum Handeln und mehr Engagement dabei. Keine Angst vor Trump, sondern unsere Regeln durchsetzen gegen die mächtigsten Unternehmen der Welt.
Und wir müssen uns freimachen von der Illusion, dass Qualitätsjournalismus umsonst kommen kann, sondern jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, indem er ein Zeitungsabo abschließt oder seine Beiträge bezahlt. Das Öffentlich-Rechtliche beispielsweise und die deutsche Medienlandschaft sind kostbare Güter. Die müssen wir auf jeden Fall festhalten. Und die Selbstkontrolle beispielsweise der Presse in Deutschland kann durchaus als Vorbild für andere Bereiche und andere Länder dienen.
Gut, das ist ja ein schönes Schlusswort, denn dann sind wir ja auch selbst in der Pflicht, dafür etwas zu tun, dass es nicht so weit kommt bis jetzt, wie manche befürchten. Ich bedanke mich bei Anja Wühler-Schöck, bei Christian Schiffer, bei Bojan Panczewski und bei Markus Becketa. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde knöpfen wir uns natürlich mal wieder die Innenpolitik vor. Willkommen in der Realität. Welche Wahlversprechen der Bundestagswahl sind noch haltbar? Aktuell ist bei Phoenix der Tag, moderiert von Hans-Werner Fittkau. Darin unter anderem der heute Abend nicht weit hier von uns tagende Koalitionsausschuss. Bleiben Sie bei uns.